singen nach der Predigt von dem Psalm 126 die erste Strophe. Erst einmal nur die erste Strophe von Psalm 126 nach der Predigt. Wenn Gott einst unsere Bande bricht, uns führt gen Zion in sein Licht, dann wird wie Träumenden uns sein. Liebe Gemeinde, vor einem Monat, am 12. April, haben wir gemeinsam Gottesdienst gefeiert in der reformierten Kirche. Und ich habe dort an den 10. April 1945 erinnert, an dem Pastor Stunz hier in Lahr erschossen wurde. Drei Gedenkdaten hatten wir da gleich nacheinander. Am 9. April 1945 wurde Dietrich Bonhoeffer ermordet. Am 10. April Pastor Stunz hier in Lahr und am 11. April wurde das Konzentrationslager Buchenwald befreit, in dem Pastor Johannes van Raalte ein Jahr gefangen gewesen ist. Heute, nun an diesem Tag, am 10. Mai, gibt es noch einmal eine ganze Reihe von Erinnerungen. Wir wollen uns erinnern an den 29. April 1945. Da wurde das Konzentrationslager Dachau befreit, in dem der Pastor dieser Gemeinde bis zu diesem Tag gefangen gesessen hat, Johannes van Raalte, der von 1928 bis 1945 Pastor der altreformierten Gemeinde hier in Lahr gewesen ist. Wir wollen aber auch uns erinnern, am 4. Mai, jedes Jahr am 4. Mai, ist in den Niederlanden Totengedenken. Gleich welcher Wochentag das ist, am Abend des Tages gehen die Menschen in die Kirche und dann ist Totengedenken, das, was wir in Deutschland Volkstrauertag nennen, vergleichbar mit dem Volkstrauertag im November. Am 5. Mai feiern die Niederlande den Befreiungstag, den Tag der Befreiung. Am 8. Mai feiern wir in Deutschland und erinnern wir uns an die Befreiung, die auch uns geschenkt ist. Ende des Zweiten Weltkrieges, jedenfalls bei uns. Im asiatischen Raum tobte er noch weiter. Und am 10. Mai, genau heute vor 75 Jahren, Einfall Deutschlands in die Niederlande. Da fing hier bei uns der Krieg so richtig an, der vorher schon seit September 1939 in Polen tobte. Liebe Gemeinde, im Zusammenhang mit all diesem Gedenken habe ich heute eine Predigt von Johannes van Raalte, aus der ich ein wenig zitieren möchte, eine Predigt, die er am 2. Juni 1945 in Ermelo und am 2. Dezember 1945 hier in Lahr gehalten hat. Und ich lese den Predigttext aus dem Jakobusbrief aus dem 5. Kapitel, eigentlich nur der 11. Vers, aber ich möchte lesen Vers 7 bis 11. Jakobus Kapitel 5, 7 bis 11, überschrieben Mahnung zur Geduld. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und den Spätregen. So seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wiedereinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Und dann folgt der Predigttext von 45. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Amen. Liebe Gemeinde, Kriegsende in Europa. es endete in einem Meer von Blut und Tränen und Gewalt. Wir erinnern uns 70 Jahre später und wir können heute leichter darüber reden als noch in den vorhergehenden Jahrzehnten. Unendlich viel Not. Als am 8. Mai in Europa jedenfalls die Waffen schwiegen, waren mehr als 60 Millionen Menschen, die Zahlen variieren immer, im Moment liegt mal wieder 55 Millionen, man weiß es gar nicht genau, waren 60 Millionen Menschen tot. Das sind fast so viele, wie heute in ganz Deutschland wohnen, mit knapp 80 Millionen. Von den 60 Millionen Toten waren 6 Millionen Juden. Das sind so viele Juden, wie heute im ganzen Staat Israel leben. 6 Millionen Deutsche. Jeder dritte deutsche Soldat war gefallen oder vermisst. In Asien tobte der Krieg noch weiter bis zum 15. August. Im August 1945 Atombomben auf Nagasaki und Hiroshima. Am 2. September 1945 endete der Zweite Weltkrieg im Pazifik. Die Bilanz ist erschütternd und es hat sich ein großes Schweigen eigentlich über unser Land gelegt danach. 60 Millionen Menschen, 6 Millionen Juden, Tausende Roma und Sinti, Menschen mit Behinderungen, politisch Andersdenkende, Homosexuelle verfolgt und getötet, 17 Millionen Menschen verschollen und vermisst, weite Teile Europas zerstört. Eine Maschinerie des Todes hatte Deutschland in Gang gesetzt. 14 Millionen vertrieben, die Zahlen vergisst man ja wieder. Vertriebene, es waren vor allem die Frauen, die für den Krieg bezahlt haben. Vergewaltigungen und Plünderungen und Mord waren an der Tagesordnung. Mehr als die Hälfte aller russischen Soldaten in deutscher Kriegsgefangenschaft, noch einmal 6 Millionen, sind umgekommen. 6 Millionen russische Soldaten. Dreimal 6 Millionen Juden, deutsche, russische Soldaten. Fast 60 Millionen Menschen. Das Ende des Krieges, liebe Gemeinde, war nicht die Ursache. War nicht die Ursache für Flucht und Vertreibung und Tod und Not. Die Ursache liegt viel früher. Die Ursache all dieser Gewalt und Not liegt in der Herrschaft, die zu diesem Krieg führte. Der 8. Mai 1945 darf in unserem Lande niemals getrennt werden von dem 30. Januar 1933. 30. Januar 1933. Der Tag, an dem Deutschland die Macht aus freien Stücken an Adolf Hitler übergeben hat. Der 30. Januar 1933 und der 8. Mai 1945 hängen direkt zusammen. Der altreformierte Pastor hier in Laa, Jannes van Raalte, hat das Elend vorausgesehen. Er hat in deutschen und niederländischen Zeitungen intensiv vor dem Nationalsozialismus gewarnt. Vor einer Regierung und einer Gewalt, die die ganze Welt in Brand setzen würde. Vom 28. August 40 bis zum 29. April 45 war Jannes van Raalte gefangen, erst in Arnheim, dann in den Konzentrationslagern Buchenwald und Dachau. In der Zeitung vom 28. April, einen Tag vor der Befreiung von Dachau, habt ihr über ihn gelesen und wer den Artikel nicht gesehen hat, er hängt im Eingang der Kirche auf der Tafel zum Nachlesen. Hier vorne steht die Tafel, die wir auf dem Friedhof anbringen wollen, neben der Tafel von Pastor Stunz, damit wir uns erinnern in diesem Ort erinnern an das, was geschehen ist, erinnern an das, was Menschen erlitten haben, erinnern an Dachau und Bergen-Belsen und Auschwitz und Buchenwald und viele andere Todesfabriken. Anders kann man das nicht nennen. Janez van Raalte, seine Geschichte werde ich bestimmt noch aufschreiben, ich bin dabei, aber Janez van Raalte reiste am 17. Mai 1945 mit dem allerersten Bus aus Dachau zurück in die Niederlande. Er war am längsten der Niederländer, der am längsten in Dachau gefangen gesessen hatte. Am 29. Mai war er schließlich in Ermelo, das war ein Dienstag. Und am Sonntag darauf stand er auf der Kanzel seiner Gemeinde in Ermelo, wo er wohnte, und predigte über diesen Satz: Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Und genau ein halbes Jahr später, am 2. Dezember 1945, stand er zum ersten Mal hier auf der Kanzel wieder der alten, altreformierten Kirche und hielt genau dieselbe Predigt. Die Grenze nach Deutschland hin war für ihn bis Dezember 1945 geschlossen. Am 2. Dezember 1945 stand er zum ersten und ich glaube zum einzigen Mal nach dem Krieg wieder auf der Kanzel hier in Lahr. Und er predigte, so wie er in Ermelo am 2. Juni und in Olst und in Pütten, wo so großes Unrecht geschehen ist, in Gees und anderen Orten über Jakobus 5 gepredigt hat. Er hat die Predigt komplett ausgetippt, wie alle seine Predigten und alles, was er getan und gesagt hat. Die Lieder stehen dabei. Wir singen heute die Verse, die man im Dezember 1945 hier bei uns gesungen hat. Und ich habe mir erzählen lassen, es war ein Tränengottesdienst. 2. Dezember 1945. Viele haben geweint. Geweint über all die Not und all das Elend, das hinter ihnen lag. Es waren Tränen der Trauer, Tränen der Reue, Tränen, die wir eigentlich bis heute weinen. Tränen, die uns erinnern an das Unvorstellbare, was geschehen ist, was Menschen, was Deutsche getan haben. Van Raalte hatte vergeben, wie nur wenige vor und nach ihm es getan haben. Vielleicht habt ihr die Zeitung vom 28. April auch noch mehr gelesen, nicht nur den Artikel über Van Raalte. Und ihr erinnert euch vielleicht, in derselben Zeitung stand ein Artikel über Eva Korr unter der Überschrift Versöhnungsgeste verärgert Auschwitz-Überlebende. Die 10-jährige Eva Korr und ihre Schwester haben die grausamsten Experimente des KZ-Arztes Josef Mengele überlebt. Eva Korr hat 70 Jahre später Oskar Gröning die Hand zur Versöhnung gereicht. Oskar Gröning ist bekannt als der Buchhalter von Auschwitz, der heute mit 93 Jahren in Lüneburg vor Gericht steht, nachdem deutsche Gerichte ihn in 85 und 2004 nicht belangt hatten. Eva Korr ist auf diesen Mann zugegangen und hat ihm die Hand gegeben. Und ihr Zeichen der Versöhnung sorgte für heftige Proteste. Aber Eva Korr sagt, auch wenn jeder Nazi gehängt worden wäre für seine Verbrechen, mein Leben wäre immer noch dasselbe. Ich wäre immer noch vollweise und Überlebende schrecklicher Experimente, für die ich den Preis bis heute zahle. Mein Leben würde dadurch nicht anders, wenn jeder Nazi gehängt würde. Eva Korr fordert heute keine Strafe und keine Verurteilung, sondern sie fordert das Gespräch. Das Gespräch zwischen Opfern und Tätern. Sie fordert den Dialog, dass Menschen sich in die Augen schauen. so wie etwa in Ruanda nach dem Völkermord der Hutu an den Tutsi 1994 es praktiziert wurde, so wie es in Südafrika getan wird, dass Opfer und Täter einander gegenüber sitzen, die die Gewalt getan haben und die die Gewalt gelitten haben. Eva Kor sagt, meine Vergebung spricht die Täter nicht frei. Meine Vergebung spricht die Täter nicht frei. Aber Verzeihen ist etwas, was mir selber hilft und was mich selber befreit. Und ich glaube, darin ist sie sehr biblisch und hat sie sehr recht. Die meisten Überlebenden sagen, vergeben und verzeihen, das können wir nicht und das wollen wir nicht, weil sie Angst haben, dass mit dem Vergeben das Vergessen einsetzen würde. Und vergessen darf man ganz bestimmt nicht. Brüder und Schwestern, ich glaube, Jannes van Raalte stand auf der Seite von Eva Kor. Wenn man seine Predigt liest und nicht nur diese, dann ist da am 2. Juni 1945, 5 Tage nachdem er wieder zu Hause ist, ist da Vergebung. Jannes van Raalte fing seine Predigt über diesen Text, wir preisen selig, die erduldet haben. Er fing an mit der Geschichte von Jakob und Josef, mit der Klage Jakobs, die wir nun gerade in der Lesung gehört haben. Josef lebt nicht mehr. Simeon ist in Ägypten im Gefängnis. Jetzt wollt ihr mir auch noch Benjamin nehmen, den Jüngsten. Alles ist gegen mich, klagt Jakob. Alles geht über mich, hat Luther übersetzt. Alles ist gegen mich. Ich kann nicht mehr, klagt Jakob. Und dann erzählt van Raalte die Geschichte weiter, wie Gott das Böse zum Guten gewendet hat. Was wie ein Fluch aussah, was dem Jakob graue Haare beschert hat. All die Tränen des Jakob, all der Schmerz, die ganze Katastrophe seines Lebens. Josef jahrzehntelang für tot gehalten, Simeon im Gefängnis. Es wird am Ende ein Segen. Gott hat Jakobs Traurigkeit in große Freude verwandelt. Ihr gedachtet, es böse zu machen, so sagt Josef später. Gott aber hat es gut gemacht. Und genauso eben auch in der Geschichte des Hiob, der alles verloren hat. Hiob, der nicht nur immer in frommer Ergebenheit alles über sich ergehen ließ, sondern Hiob, der auch den Tag seiner Geburt verflucht hat. Es wäre besser, ich wäre nie geboren worden. Hiob, der auch am Ende seiner Kraft war, der nicht mehr konnte. Jakobus mahnt in den 5 Versen, die ich gelesen habe, 4-mal zur Geduld. Seid nun geduldig, liebe Brüder, bis der Herr kommt, geduldig wie der Landwirt, der die Saat aussät und auf den Regen wartet. Seid geduldig und stärkt eure Herzen, verzagt nicht, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Nehmt ein Beispiel an der Geduld der Propheten. Wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn Gott, der Herr, ist barmherzig und ein großer Erbarmer. Hiob hat so viel gelitten. Seine Frau und seine Freunde verstehen ihn nicht. Hiob fragt, haben wir das Gute von Gott empfangen und sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Und dann heißt es, in dem allen versündigte Hiob sich nicht. Aber wie gesagt, er verflucht den Tag seiner Geburt danach. Er hat das Leiden ausgehalten und ist hindurchgetragen worden von Gott selber. Gegen all das Böse, was über ihn hereinbricht, von Gott selber hindurchgetragen, ausgehalten und ertragen. Weil Christus Jesus für den Hiob und für den Jakob und für Jannes van Raalte und für uns alle, weil Christus Jesus für uns das Leiden unseres Lebens, das Leiden und die Not und die Schuld und den Tod dieser Welt getragen hat. Von Raalte betont, Gott hat mit jedem Leiden seinen Plan. Niemand weint vergeblich und umsonst. Unser Leiden ist keine Heimsuchung, ist keine Strafe Gottes, dass Gott draufschlägt, sondern Gott wirkt Gutes. Gott wirkt Gutes durch all das Leiden, durch all das Teuflische, durch all das Dunkle und Böse hindurch. Gott wirkt Gutes. Seht das Ende, zu welchem Gott der Herr es geführt hat. Der Herr ist barmherzig und ein großer Erbarmer. Liebe Gemeinde, voller Erbarmen, voller Mitleiden schaut Gott auf das Leiden des Hiob, auf das Leiden in unserer Welt, in unserem Leben. Hiobs Leiden, wage ich zu sagen, tut Gott selber weh. Gott leidet mit Hiob und leidet mit allen Leidenden dieser Welt. Und eines der schönsten Bilder der Bibel findet sich ganz am Ende, dass Gott einmal abwischen wird, alle Tränen von unseren Augen, so wie eine Mutter die Tränen bei ihrem kleinen Kind abwischt, so wird Gott abwischen, alle Tränen von unseren Augen. Gott leidet mit uns, mit allem Leid dieser Welt. Nein, die Menschen konnten dem Hiob nicht helfen. Ihnen waren die Hände gebunden. Hiob kommt von einem Unglück ins nächste. Sie machen dem Hiob Vorwürfe, so wie auch von Raalte es wohl gehört hat. Von Raalte predigte, manche Menschen sagen mir, ich hätte mich anders verhalten müssen. Sprich, ich hätte schweigen müssen in der Zeit des Nationalsozialismus. Dann wäre ich nicht ins Gefängnis, ins KZ gekommen. Darüber ist er sehr traurig. Das waren Sätze, die er auch wohl hier gehört hat. Darüber ist er sehr traurig, aber nicht verbittert. Er bekennt, dass die Fürbitte der Gemeinde ihn getragen hat, dass er im Konzentrationslager erlebt hat, wie Gott seine Verheißungen oft wortwörtlich erfüllt. Wie Gott seine Verheißungen oft wortwörtlich erfüllt. Der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Gott hab ich lieb, er hörte mein Gebet, ich floh in Angst zu seines Thronestufen, Psalm 116. Wir preisen selig, die erduldet haben. Das sind die Seligen, wenn ihr so wollt, die selig Gepriesenen, die erduldet, die erlitten haben. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, wir beklagen die Menschen, die leiden müssen. Wir beklagen die Trauernden. Wir beklagen und klagen über das Leid in dieser Welt. Und ja, Hiob war zutiefst unglücklich und voller Angst, wo er sagt, es wäre besser, dass ich nie geboren worden wäre. Und die Menschen, die den Krieg, die Konzentrationslager überlebt haben, sie haben gebetet, und manchmal auch geflucht. Sie haben das Ende des Leidens herbeigesehnt. Und viele haben es nicht überlebt, waren von vornherein bestimmt zu sterben. Welch eine Anmaßung. Deshalb tun wir uns in Deutschland zu Recht so schwer mit Sterbehilfe heute. Weil wir diese Geschichte haben. Welch eine Anmaßung über lebenswertes oder lebensunwertes Leben zu entscheiden. So viele sind ermordet, vergast, getötet, gestorben, verhungert. Die Überlebenden konnten Jahrzehnte darüber nicht sprechen. Im Grunde, ja, es ist geschrieben und es ist doch geschwiegen. Und im hohen Alter kommt es zur Sprache. 70, 80, 90-Jährige werden wieder wach von den Albträumen des Krieges. Und wir können heute anders, offener darüber sprechen als zuvor. Dass wir nach 70 Jahren Pastor Stunz und Pastor van Raalte öffentlich nennen und gedenken an diesem Ort, das hat auch mit dem Abstand zu tun. Aber noch einmal, wie kann Jakobus die Leidenden selig preisen? Selig, die erduldet, die erlitten haben. Seht das Ende der Propheten an, seht die Geduld der Propheten an, seht das Ende an, zu welchem es der Herr geführt hat. Von Raalte sagt, und darin bezieht er sich durchaus, auch wenn er es nicht so direkt nennt, zurück auf die ersten Verse dieses Textes, wer leidet als ein Kind Gottes, der ist selig, der weiß, wohin es geht. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Seid auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn der Herr kommt, das Kommen des Herrn ist nahe. Das Leiden allgemein ist schrecklich und schlimm. Das Leiden des Krieges, das Leiden der Krankheit, wenn man am Sterbebett sitzt und ein Mensch hat Schmerzen und man kann ihm nicht helfen, wenn die Not Luft zum Atmen fehlt, das Leiden ist schrecklich und schlimm und wir wollen es nicht verherrlichen, das ist nichts Gutes. Aber einem Gotteskind ist jeder Weg und auch das Leiden zum Segen. Leiden tut unendlich weh, aber es trägt reiche Früchte. Das geistliche Leben wächst im Leiden. Ich will lieber, sagt der Prediger, ich will lieber im Trauerhause sein, als im Hochzeitshause. Wir alle wollen lieber Hochzeit feiern, tanzen, singen, fröhlich sein, lachen und alles andere vergessen. Der Prediger sagt, es ist besser für uns, im Sterbehause zu sein, als im Hochzeitshaus. Denn wo gestorben wird, wo gelitten wird, da besinnen wir uns auf das, was wirklich trägt. Da verwurzeln wir tiefer. Wenn es draußen stürmt, dann verwurzeln die Bäume tiefer in der Erde, dann krallen sie ihre Wurzeln fester hinein in den Boden, der sie trägt. Wir wachsen geistlich nicht in den Zeiten des Wohlstands. Das geistliche Leben hat eine schwere Zeit in Zeiten des Wohlstands wie heute. Wir wachsen in Zeiten von Traurigkeit und Tränen und Leid, wo das Leben nicht so geht, wie wir es gerne möchten. Und man macht offenbar manchmal im Leiden auch Erfahrungen, die man für kein Geld der Welt wieder missen möchte. Das ist die Seligkeit, von der Jakobus spricht. Man kann im Leiden, das ist nicht immer so, das muss nicht zwangsläufig so sein, aber manche schauen zurück und machen im Leiden Erfahrungen, die sie absolut nicht wieder missen möchten. Dafür braucht man Geduld. Geduld im Leiden. Geduld, die sich daran festmacht, unser Herr kommt. Und er wird Recht und Gerechtigkeit bringen, denen, die Unrecht leiden. Davon ist die Bibel voll. Gott wird Recht und Gerechtigkeit bringen, denen, die Unrecht leiden. Er wird Gericht halten. Er wird die Dinge zurechtrücken. Er wird die Mächtigen von ihrem Thron stoßen, die über das Leben anderer entschieden haben. Und er wird den Ermordeten das Leben schenken. Manchmal, liebe Gemeinde, manchmal laufen auch Kinder Gottes wie gegen eine Wand. Gott ist gegen mich, klagt auch Hiob. Aber am Ende, da beugt er sich vor dem ewigen Gott. Und da ist er am Ziel. Am Ende erkennt er die Herrschaft Gottes. Erkennt er, dass Gottes Wege recht und gut sind. Durch alles Leiden, durch allen Schmerz hindurch. Oder, wie der 2. Korintherbrief es sagt, unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Seid geduldig bis zum Kommen des Herrn. Wartet auf den Herrn, der kommt und der das Leben schenkt und der dann die Tränen abwischt, den wir loben und preisen werden ohne Ende. Vergeben heißt absolut nicht vergessen. Wir erinnern uns. Wir erinnern an unendliches Leid. Nicht nur damals, auch heute in unserer Welt. Aber wir erinnern uns noch mehr an Gottes Barmherzigkeit in Jesus Christus, in seinem Kreuz und Leiden, in seinem Sterben und Tod, an Gottes Barmherzigkeit in Christi Auferstehung, der zur Rechten Gottes sitzt und dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Gott reicht seine Hand den Opfern und den Tätern, die ihn suchen. Er reicht seine Hand denen, die erduldet haben. Von ihrer Geduld haben wir gehört und wir sehen, zu welchem Ende Gott es geführt hat, bei Jakob und bei Hiob und bei vielen nach ihnen. Der Herr ist barmherzig und ein großer Erbarmer. Oft sehen wir, die mit Tränen säen, das reife Korn mit Freuden mähen, singt Psalm 126. Der Sämann geht aus und weint, weil alle Mühe verloren scheint, geht auf und ab, streut seinen Samen mit Tränen, doch in Gottes Namen, und kehrt, wie jauchzt sein froher Blick, mit reichen Garben einst zurück. So hat diese Gemeinde hier an diesem Ort gleich nebenan in der alten Kirche am 2. Dezember 45 gesungen, in niederländischer Sprache. Und so wollen wir es heute singen, in Erinnerung, in Dankbarkeit, voller Hoffnung und Zuversicht, dass Gott das Leiden dieser Welt verwandeln wird in Licht und Leben und Herrlichkeit, voller Zuversicht, dass keine Träne vergeblich geweint und kein Tod vergeblich gestorben ist. Amen.